Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Heute reden wir wieder mal über was Rhythmologisches, nämlich über die AVNRT. Vor ungefähr einem Jahr haben die Pin-Up-Docs, die ihr sicherlich ja auch alle kennt, auch eine Episode zur AVNRT gemacht. Die ist auch echt richtig gut. Hört euch die auf jeden Fall an, wenn ihr die nicht schon gehört habt. Wir haben uns gedacht, wir erzählen trotzdem auch was dazu, weil das ist wirklich ein interessantes Krankheitsbild bzw. eine interessante Rhythmusstörung und es schadet nie, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und was dazu zu erzählen.
Die größte Frage ist ja schon mal bei so einem Thema AVNRT, was bedeutet das überhaupt und kann es jeder bekommen? Was ist denn die Ursache genau dafür?
Also eine AVNRT, das steht für AV-Knoten-Reentry-Tachykardie und ist eine der SVTs, der supraventrikulären Tachykardien. SVTs ist ja so ein bisschen unscharfer Überbegriff für eigentlich alle Schmalkomplex-Tachykardien. Die können sowohl rein atrial sein oder atrioventrikulär sein. Und die AVNRT ist ebenso wie die AVRT, also die Tachykardie, die bei einem WPW-Syndrom entsteht, eine, die auf Vorhof- und Klappenebene stattfindet. Und eine AVNRT kann tatsächlich im Prinzip jeder bekommen. Was für eine AVNRT gegeben sein muss, ist eine duale AV-Knotenphysiologie, so nennt man es, oder eine funktionelle Längsdissoziation des AV-Knotens. Dabei findet, also bei der Tachykardie, ein Reentry-Mechanismus innerhalb des Bereichs des AV-Knotens statt. Wohlgemerkt ist die Anatomie des AV-Knotens bemerkenswert schlecht verstanden. Sicher ist, dass es kein kompakter AV-Knödel ist, wie man das aus anatomischen Illustrationen denken vermag oder gelernt hat. Viel eher ist es wahrscheinlich so, dass ein AV-Knoten aus mehreren Fasern oder Bahnen besteht, also auch bei Menschen, die keine AVNRT haben. Wenn diese Fasern oder Bahnen in gewisser Weise unterschiedliche Leitungseigenschaften besitzen, kann eine AVNRT entstehen. Es gibt verschiedene Formen von AVNRTs. Die häufigste ist die Slow-Fast-AVNRT und das ist die sogenannte typische AVNRT. Es gibt auch Slow-Slow-AVNRTs oder Fast-Slow-AVNRTs, aber um den Pathomechanismus von der AVNRT zu erklären, würde ich jetzt mal die Slow-Fast-AVNRT als Beispiel nehmen. Damit eine AVNRT entsteht, das vorweggenommen, braucht es nicht nur zwei oder mehrere Bahnen innerhalb des AV-Knotenbereichs, sondern diese Bahnen müssen sich auch noch in ihren Leitungseigenschaften voneinander unterscheiden. Bei einer Slow-Fast-AVNRT kann man sich vorstellen, dass nebeneinander zwei Leitungsbahnen existieren, die vom Vorhof in den Ventrikel ziehen, eine davon die langsame und eine die schnelle Leitungsbahn. Und typischerweise hat die schnellere Leitungsbahn eine längere Refraktärzeit. Normalerweise, beim normalen Sinusrhythmus zum Beispiel, findet die Erregung vom Vorhof in den Ventrikel über die schnelle Leitungsbahn statt. Gleichzeitig wird auch die Erregung über die langsame Leitungsbahn geleitet. Die spielt aber in aller Regel keine Rolle, weil wenn die Erregung über die langsame Bahn im Ventrikel ankommen würde, ist dieser ja schon über die schnelle erregt worden und noch refraktär. Wenn nun aber eine Extrasystole einfällt, zum Beispiel eine supraventrikuläre Extrasystole, kann diese über die langsame Leitungsbahn geleitet werden, weil die schnellere Leitungsbahn, von der wir ja gesagt haben, dass sie eine längere Refraktärzeit hat, noch refraktär ist. Jetzt wird die Erregung über die langsame Bahn zum Ventrikel übergeleitet. Und wenn jetzt die schnelle Leitungsbahn inzwischen nicht mehr refraktär ist, kann die Erregung über die schnelle Bahn auf den Vorhof zurück übergeleitet werden. Und damit wäre der erste Zyklus vom Reentry-Mechanismus abgeschlossen. Und wenn jetzt auch die langsame Leitungsbahn nicht mehr refraktär ist, sondern wieder erregbar ist, kann die Erregung wiederum vom Vorhof auf den Ventrikel übergeleitet werden. Und damit könnte dann die Tachykardie initiiert sein. Deshalb, das Vorhandensein von zwei Bahnen im AV-Knoten reicht nicht für eine AVNRT. Das Vorhandensein von zwei oder mehreren Bahnen ist auch bei vielen Menschen anzutreffen. Man sagt bei bis zu ein Drittel. Es müssen eben noch zusätzliche Eigenschaften vorliegen, damit eine AVNRT entstehen kann. Das erklärt übrigens auch, warum manche Menschen erst im Laufe ihres Lebens erstmalig Tachykardien entwickeln. Weil man würde ja denken, okay, duale AV-Knotenphysiologie, es muss ja was Angeborenes sein. Ja, das stimmt. Aber das Herz verändert sich halt auch im Laufe des Lebens. Und es kann sein, dass erst im Laufe des Lebens sich die Leitungseigenschaften der beiden Bahnen so voneinander unterscheiden, dass eine AV-NRT entstehen kann. Deshalb klar, das typische Patientenkollektiv sind ja junge Patienten, vor allem Patientinnen. Aber es gibt halt auch Patienten, die das erst mit 70 Jahren oder so das erste Mal bekommen. Wie zeigt sich denn klinisch eine AV-NRT? Was ist das, wo die Patienten subjektiv drüber berichten?
Also erstmal kann man auch sagen, dass die AV-NRT jetzt bei jungen Leuten nicht die häufigste Rhythmusstörung ist. Da sind Extrasystolen oder inadäquate Sinustachykardie, was man jetzt nach Corona ja relativ häufig sieht, noch wesentlich häufiger. Die typische Klinik oder mit den Beschwerden, mit denen sich die Patienten vorstellen, sind Palpitationen oder noch typischer eben plötzlich auftretendes Herzrasen. Da spricht man immer von einem On-Off-Phänomen. Also ich sage immer zu den Patienten, war das so wie mit einem Schalter, dass es losgeht und wie wenn man einen Schalter drückt, hört es wieder auch auf. Und so schildern die das dann auch. Da stimmen immer alle dann zu. Was man klinisch noch sehen kann, ist im Jugularis-Bereich so im Frog-Sign heißt es so Pulsationen. Warum treten die auf? Das ist daher, weil die Vorhöfe gegen die geschlossenen AV-Klappen schlagen. Im Rahmen von diesem plötzlichen Herzrasen kommt es eben häufig zu Kreislaufproblemen, Hypotonie und Präsynkopen. So richtige Synkopen sind eigentlich in der Regel eher selten bis gar nicht vorhanden. Was halt schon eine Problematik ist, warum man es auch therapieren sollte, ist, wenn man sowas beim Autofahren bekommt oder beispielsweise beim Bedienen von irgendwelchen schweren Geräten. Was viele Leute auch, gerade die ältere Generation, sage ich mal, schildert ist, wenn man die gezielt befragt, ob die das vielleicht schon früher hatten, sagen die, ja, das hatte ich eigentlich immer schon mal und ich habe halt immer ein kaltes Glas Wasser getrunken oder irgendwie gepresst wie zum Stuhlgang und dann ist es immer weggegangen und jetzt geht es halt nicht mehr weg und kommt immer häufiger. Das ist also so die typische Klinik. So, jetzt kommt der Patient in die Notaufnahme in der Regel und was machen wir wie immer als erstes ist ein EKG und das sieht man bei einer AVNRT eben typischerweise eine Schmalkomplex-Tachykardie, die regelmäßig ist und meist so eine Frequenz zwischen 150 bis 220 hat. Wenn man das weiß, dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Das ist aber so für die Elektrophysiologen nur die halbe Wahrheit. Das geht ja noch ein bisschen genauer.
Genau, also im Prinzip ist eine starr regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie ohne abgrenzbare P-Wellen hochverdächtig für eine AV-NRT. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, man unterscheidet in der Rhythmologie zwischen Long-RP und Short-RP-Tachykardien bei den SVTs. Bezeichnet also RP für den Abstand zwischen der Erdsacke und der darauf folgenden P-Welle. Je kürzer der RP-Abstand ist, oder vielleicht sogar gar nicht existierend, weil sich die P-Wellen noch in der Erdsacke verbergen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine AV-NRT ist. Bei einem längeren RP-Abstand, wenn die P-Wellen sich zum Beispiel in der ST-Strecke finden, wird es langsam ein bisschen unwahrscheinlicher, dass es eine typische AV-NRT ist. Dann kann es eine atypische AV-NRT zum Beispiel eine Slow-Slow-AV-NRT oder eine AVRT. Und wenn der RP-Abstand noch länger wird, also das P sich eigentlich schon eher kürzer vor dem darauffolgenden R befindet als vor dem, also hinter dem davor, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass es eine fokale atriale Tachykardie ist. Weshalb verstecken sich die P-Wellen bei einer AV-NRT häufig im QRS-Komplex? Das ist ja ein Rhythmus, der aus dem Bereich des AV-Knotens generiert wird. Das heißt, wie Dominik eben auch gesagt hat in Bezug auf die Klinik, die Vorhöfe und die Ventrikel werden wirklich simultan oder fast simultan erregt. Und deshalb kann es sein, dass man die kleinen P-Wellen einfach im QRS-Komplex nicht sieht. Wenn man sie sieht, zum Beispiel weil sie sich kurz hinter dem QRS-Komplex finden oder kurz zu Beginn oder also zu Beginn der ST-Strecke finden, dann haben diese immer eine eine superiore Achse, also es sind negative P-Wellen. Superiore Achse hieße, dass sie in den inferioren Ableitungen 2, 3 und AVF negativ sind. Und in V1, da findet man sie bei einer AVNRT eigentlich am zuverlässigsten, sind sie positiv. Warum? Weil sie sich über den rechten Vorhof ja von unten nach oben ausbreiten, deshalb in V1 positiv. Eine AVNRT ähnelt ja deshalb vom Erscheinungsbild her auch einem junktionalen Ersatzrhythmus oder einer junktionalen Tachykardie. Junktionaler Ersatzrhythmus haben wir ja zum Beispiel bei Bradykarden, Herzrhythmusstörungen beim SA-Block oder beim AV-Block als Ersatzrhythmus. Und junktionale Tachykardien sind ja wie so vom Erscheinungsbild her wie eine sehr, sehr langsame AV-NRT, sind oft so um die 100, 110, 120 pro Minute, sehen eben genauso aus mit einem P im QRS-Komplex oder kurz dahinter. Anders natürlich als eine AV-NRT würde man junktionale Tachykardien nicht abladieren, weil diese nicht auf einem Re-Entry-Mechanismus fußen, sondern einfach aus einer automatischen Aktivität, aus einer Automatie getriggert werden. Das nur kurz als Exkurs.
Weil du schon Ablation gesagt hast, aber bevor wir zur Therapie kommen, würde mich noch interessieren, wir haben ja gesagt, es ist nicht die häufigste Rhythmusstörung bei jungen Leuten, ist aber die AVNRT die häufigste regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie oder ist eine AVRT häufiger?
AVNRT sind häufiger.
Weil ich habe es auch so in Erinnerung, der Elektrophysiologe, wo ich ein bisschen gelernt habe, der hat immer gesagt, ja, was wird es sein, AVNRT, ja. Also die Chance ist da schon recht hoch, dass man da genau dann richtig liegt.
Okay, jetzt zurück zum Patienten in der Notaufnahme. Er kommt wegen oder sie kommt wegen Herzrasen und im EKG zeigt sich, die Tachykardie besteht immer noch fort und wir haben eine, die eben für eine AVNRT suspekt ist. Was machen wir dann?
Da kann man sich ja eigentlich ganz strikt an so ein Schema halten für regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardien. Man muss natürlich erstmal schauen, ist der Patient Helmodynamisch stabil oder ist es nicht. Wenn er instabil ist, ist es klar, dann muss man eine synchronisierte Kardioversion durchführen. Wenn der Helmodynamisch stabil ist, ist der erste Schritt, weil man auch immer Angst hat, Medikamente zu spritzen, gerade am Anfang, dass man vagale Manöver durchführt. Da gibt es Valsalva-Manöver, so ein modifiziertes, das erklärt vielleicht die Dana nochmal. Dann auch ein kalter Schluck Wasser kann man trinken, pressen wie beim Stuhlgang, gegen so eine Spritze umdrehen und versuchen, da den Kolben rauszudrücken. Meine Erfahrung zeigt, ich glaube, ich habe es einmal geschafft, dass das mal kurz funktioniert hat. Die wesentlich bessere Alternative, wo man auch keine Angst vorhaben muss, ist die Gabe von Adenosin, beziehungsweise das ist der nächste Schritt. Das Wichtigste zum Adenosin ist kontraindiziert beim Asthmatiker. In der Fachinfo habe ich mal gelesen, kontraindiziert bei chronisch oder bei obstruktiven Atemwegserkrankungen, also auch beim COPDisten. Würde ich eher vorsichtig sein, aber ja. Wie geht man da vor? Am besten einen Zugang, der relativ zentral ist, also nicht die blaue Nadel am Handrücken, sondern wenigstens eine große Nadel oder ein großer Zugang in der Ellenbeuge. Dann startet man in der Regel mit 6 Milligramm Adenosin und hinterher, also das wirklich im Schuss da reinspritzen und dann hinterher sofort Nazel. Wenn das nicht klappt, dann 12 Milligramm Adenosin und nächster Schritt wären dann 18 Milligramm Adenosin. Wichtig dabei ist, weil man muss ja immer alles dokumentieren und auch hier ist die Dokumentation wichtig, dass da die ganze Zeit ein EKG mitläuft. Gerade hinter einer Schmalkomplex-Tachykardie kann ja auch mal Vorhofflattern beispielsweise dahinter sein und das würde man dann eben damit demaskieren können. In der Leitlinie steht auch noch, das ist eine Klasse 2a-Empfehlung, dass man Beta-Blocker e.V. versuchen kann oder auch Verapamil, wenn eben Adenosin erfolglos ist. Beides natürlich nie gleichzeitig geben und wenn das auch nichts bringt, dann eben auch da die Kardioversion. Dann erklär doch nochmal das dieses modifizierte Valsalva-Manöver.
Genau, das modifizierte Valsalva-Manöver, es ist wirklich inzwischen klar empfohlen, soll man anstelle von einem normalen Valsalva-Manöver machen. Das läuft so ab. Der Patient beginnt mit hochgelagertem Oberkörper und soll eben pressen oder gegen so einen Kolben ausatmen. über 10 bis 15 Sekunden. Dann soll der Oberkörper in die Horizontale zurückgelagert werden und die Beine werden gleichzeitig angehoben. Das hat sich eben bewiesen, dass es deutlich wirksamer ist als ein einfaches Valsalva-Manöver. Nachteil ist, meiner Erfahrung nach, man braucht halt schon eigentlich 2 bis 3 Leute in der Notaufnahme, um das gut machen zu können. Wenn das eben nicht klappt, wie Dominik gesagt hat, das Adenosin, im Prinzip sind diese ganzen Mechanismen, egal ob man Valsalva-Manöver macht, Adenosin gibt oder ob man eine Karotis-Massage macht, das kann man auch noch erwägen. Das Prinzip ist bei allen das gleiche, nämlich dass sie für einen Moment die AV-Überleitung hemmen. Und wenn man jetzt eine Tachykardie hätte, die rein auf Vorhofebene stattfindet, wie eben zum Beispiel ein typisches oder ein Vorhofflattern, würden sich dann die Flatterwellen demaskieren. Eine Tachykardie, die aber die AV-Überleitung zum Bestehen benötigt, wie eine AVRT oder AVNRT, könnte darunter terminieren. Noch kurz einen Nachtrag zum Adenosin, was ich mal gehört habe, ist, wenn man es über ein ZVK gibt, kann oder soll man erst mit 3 Milligramm anfangen, weil das kommt ja direkt am Herz an. Und weshalb man es halt wirklich im Bolus geben soll und am besten über einen Drei-Wege-Hahn, wo man eine große Nazelspritze, 20 Milliliter oder so gleich hinterher geben kann, liegt halt daran, dass Adenosin eine extrem kurze Halbwertszeit hat. Und wenn es nicht auf einmal am Herz ankommt, ist es wirkungslos. Und man sollte die Patienten einmal vorher warnen, was man macht, weil das komplette Aufheben von einer AV-Überleitung ist höchstgradig unangenehm für den Patienten.
Ich muss aber sagen, also man kann sich das wirklich trauen.
Ja.
Ich habe noch nie erlebt, dass da wirklich irgendwas passiert ist, dass sie dann asystol gewesen wären. Also 6 Sekunden oder so schon mal, aber nicht länger.
Nee, genau, das sind ja meistens Patienten mit einem sonst gesunden Herz. Der Sinusrhythmus kommt schon wieder. Vielleicht sind vorher ein paar VES, vielleicht ist vorher eine Salve. Und dieser kurze Moment der Pulslosigkeit ist super unangenehm. Aber man kann den Patienten beistehen, man kann sie vorwarnen und sagen, gleich ist es vorbei. Und dann ist es eigentlich auch wirklich, wirklich gut machbar. Also was Schlimmes habe ich dabei auch noch nie gesehen.
Jetzt ist die große Frage, wir haben es terminiert. Schicken wir den jetzt wieder nach Hause oder nehmen wir den auf? Oder wie geht's für den weiter? Warten wir bis zu einer Ablation, dass er 10-mal das hatte? Was ist denn da die Empfehlung?
Also es gibt keine klare Empfehlung, wie oft ein Patient eine AVNRT oder eine Tachykardie anamnestisch gehabt haben muss, bis man eine EPU, eine Ablation machen kann oder soll. Das richtet sich nach dem Patientenwunsch. Das kann man also sowohl nach dem erstmaligen Auftreten von einer gesicherten AVNRT planen, aber man kann es auch beobachten, wenn der Patient damit erstmal so weit zurechtkommt. Grundsätzlich ist ja eine medikamentöse Behandlung mit zum Beispiel Beta-Blockern möglich. Sie ist halt in aller Regel nicht sehr effektiv. Beta-Blocker unterdrücken ja die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Extrasystolen, die ja typischerweise eine AVNRT auslösen können. Aber es sind halt auch junge Patienten, die vielleicht nicht unbedingt gerne einen Beta-Blocker nehmen können, weil das sind halt schon echt einfach Drehzahlbegrenzer. Also ich habe sowohl schon Patienten gehabt, die nach einem oder wenigen Episoden gesagt haben, sie möchten jetzt gerne eine EPU mit einer Ablation durchführen lassen, weil sie davon so belastet sind oder eben zum Beispiel täglich lange Autostrecken fahren. Es gibt aber auch Patienten, die Jahre bis Jahrzehnte lang damit herumlaufen und nicht besonders beeinträchtigt sind und wo man eben vielleicht erst nach Jahren sich zu einer EPU entscheidet. Alles ist absolut legitim. Es ist zu empfehlen, bevor man eine EPU macht, die Tachykardie einmal mit einem EKG zu dokumentieren. Der Grund dafür ist, dass man bei einer EPU versucht, die entsprechende klinische Tachykardie auszulösen. Das gelingt aber nicht immer. Und dann ist es sehr praktisch, wenn man die Tachykardie vorher einmal wirklich dokumentiert hat und es sich nicht nur um anamnestisch subjektives Herzrasen handelt. Trotzdem sollte man auf der anderen Seite Patienten auch eine EPU nicht vorenthalten, nur weil man immer vergeblich einer EKG-Dokumentation hinterherläuft. Also wenn entsprechender Leidensdruck besteht, kann man auch einfach aus der Anamnese, wenn immer wieder anfallsartiges Herzrasen auftritt, eine EPU als indiziert erachten.
Es ist wirklich so, ich war jetzt ein Jahr lang in der Praxis, wenn ein junger Patient da ist und er schildert dieses On-Off-Phänomen, es ist aber nie dokumentiert, Und ich habe die dann häufig zur EPU geschickt und die Trefferquote, die lag da wirklich bei 90%, würde ich sagen, dass sie dann wirklich eine AVNRT hatten.
Ja, die Anamnese ist da halt einfach wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und wir reden ja vor allem von jungen Patienten und Patientinnen. Und was da inzwischen ein ganz cooles Tool ist, sind die Smartwatches. Weil die Patienten dann, wenn die in dem Moment, wo die merken, ihr Herzrasen geht los, können die ein EKG schreiben lassen über eben die gängigen Smartwatches, dann wird ein Einkanal-EKG aufgezeichnet und die Qualität davon ist echt oft überraschend gut. Und wenn die euch das dann später auf dem Handy zeigen und ihr seht, okay, regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie ohne sicher abgrenzbare P-Wellen, das ist echt viel wert. Also sagt dann nicht den Patienten, nee, es ist ja nur hier ein Handy-EKG. Nee, es ist wirklich, man kann daraus die Indikation für eine EPU ableiten.
Soweit ich weiß, ist auch die Apple Watch, also keine Werbung, aber schon in den USA zugelassen auf Monitoring von Herzrhythmusstörungen. Mhm.
Genau. Okay, wenn wir dann jetzt eine EPU machen, also ich möchte niemanden mit elektrophysiologischen Details langweilen, aber einfach, um das mal zu erklären, dass man sich es vorstellen kann, auch wenn man es noch nie gesehen hat. Man startet zuerst eine diagnostische EPU, also man positioniert dabei klassischerweise einen Katheter im rechten Vorhof, im rechten Ventrikel und im Bereich des AV-Knotens, da wo man ein Hiss-Signal ableiten kann, also wo man den sogenannten kompakten AV-Knoten vermutet. Der Katheter im rechten Vorhof kann eben entweder im rechten Vorhof liegen oder man positioniert ihn im Koronarsinus, der hinten dem linken Vorhof oder der Mitralklappenebene anliegt. Das machen manche Kliniken so. Manche positionieren auch im rechten Vorhof und im Koronarsinus einen Katheter. Die Untersuchung wird typischerweise bei wachen Patienten durchgeführt, weil man weiß, dass wenn die sediert sind, das eher Tachykardien unterdrückt. Wenn es gar nicht geht, weil die Patienten so nervös sind, kann man aber auch eine Sedierung währenddessen geben. Dann führt man eine programmierte Vorhof- und Ventrikelstimulation durch, womit man im Prinzip ventrikuläre und supraventrikuläre Extrasystolen imitiert. Und man schaut bei der Untersuchung zum einen, ob Zeichen für eine duale AV-Knotenphysiologie vorliegen und ob man Tachykardien auslösen kann. Und dann schaut man, ob diese Tachykardien, wenn man die auslösen kann, auch mit den klinischen Tachykardien übereinstimmen, also ob die von den Patienten auch so empfunden werden und ob sie dem dokumentierten EKG im Wesentlichen entsprechen. Das ist manchmal, ich habe es eben schon angedeutet, ganz schön tricky, weil diese Tachykardien auch bei Patienten, die super häufig Herzrasen haben, während der Untersuchung manchmal wirklich extra schüchtern sein können und sich partout nichts auslösen lässt. Dann kann man zusätzlich Katecholamine oder mit Katecholaminen verwandte Medikamente wie zum Beispiel Oxyprenalin geben. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Koffeinkonsum das Auftreten von AVNRTs erhöht. Und der Mechanismus ist im Prinzip ähnlich und manchmal kann man dann eben mit zusätzlicher Gabe von katecholaminergen Medikamenten eine Tachykardie auslösen. Wenn man eine ausgelöst hat und sich sicher ist, dass es eine AVNRT ist, da gibt es auch bestimmte Manöver, mit denen man das bestätigen kann, würde man die Ablation durchführen. Diese führt man im Bereich des Kochschen Dreiecks durch, das ist am septalen Boden des rechten Vorhofs. Möglichst nicht in der Nähe, wo man das Hiss-Signal ableitet, weil das wäre ja direkt am kompakten AV-Knoten. Das Hauptrisiko für eine Ablation bei einer AVNRT, und das ist auch das, was man bei einer Aufklärung beachten muss, ist, dass durch eine Schädigung des AV-Knotens eine lebenslange Schrittmacherpflicht möglich wäre. In aller Regel sind die Ablationen sehr sicher und auch langfristig erfolgreich, wenn man zum Beispiel eine Vorhofflimmerablation, eine Pulmonalvenenisolation aufklärt, klärt man ja auch immer darüber auf, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit eben je nach Patient 70-80% ist. Bei der AVNRT ist die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich höher, mit deutlich über 90-95%. Es gibt aber auch Fälle, wo die Ablation schwierig sein kann, wo man gegebenenfalls transseptal gehen muss. Und es gibt auch die, wo sich nachher gar nicht zeigt, dass es eine AVNRT ist, sondern eine AVRT ist, also ein WPW-Syndrom. Und dass ihr euch auch nicht wundert, es gibt die EKGs in der Notaufnahme, wo man es einfach nicht sagen kann. Man kann es oft nicht sagen, ist es eine AVRT oder eine AVNRT und erst die EPU kann es sicher zeigen.
Und was wichtig ist vielleicht noch, ich würde wirklich großzügig den Leuten eine elektrophysiologische Untersuchung, eine Ablation empfehlen. Weil wenn die wirklich eine AVNRT haben und dann behandelt wurden, das ist für die meisten echt ein Segen, dann eben frei von diesen Anfällen zu sein.
Wobei die Patienten manchmal noch eine Zeit brauchen, um wieder sozusagen Vertrauen in das Herz zu fassen, weil die Patienten sind ja total auf ihre Extrasystolen sensibilisiert, weil die ja es gelernt haben, dass die Extrasystolen die Tachykardien auslösen. Und dann merken sie immer noch ihr Herz stolpern und müssen erst wieder neu lernen, dass jetzt kein Herzrasen folgt. Aber das stimmt, für die Patienten ist das oft wirklich eine ganz enorme Erleichterung.
Gut, jetzt haben wir ja ganz schön viel wieder gesprochen über eigentlich ein kleines Thema, aber sehr interessant und kommt auch wirklich häufig vor. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt uns gerne wieder Feedback geben.
Genau, dann bis zum nächsten Mal. Da besprechen wir dann wahrscheinlich das WPW-Syndrom.
Und bleibt uns gewogen.